Die Gegensprechanlage.
Es ist zum einen diese mittelalterliche Frau Percht, die lässt sie in Urkunden zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert festmachen, ist damals eine katechetische Figur, eine weibliche katechetische Figur, die rund um den Jahreswechsel die Kenntnisse der Menschen überprüft. Und zwar sowohl die sozialen Kenntnisse und die Sittenlehren und zum anderen die religiösen Kenntnisse. In der Form ist sie, kann man sagen, eine Vorläuferin des Nikolaus, dessen Kult sie dann mit dem frühen 11. Jahrhundert über ganz Europa schlagartig ausbreitet. Und der dann der Religionslehrer und die prüfende Figur wird. Mhm. Und diese Frau Percht wird dann langsam vom 13. Jahrhundert bis zum 15. Jahrhundert zur Frau Werlde, zur sich produzierenden Schönern, die dann immer mehr negative, teuflische Aspekte hineinnimmt, also die schillernde Welt darstellt, die mit der Religion nichts mehr zu tun hat, ganz im Sinne dieser Entwicklung auch des damaligen Menschenbildes, das im 15. Jahrhundert eben so zu einem selbstbewussten Beherrscher der Welt und der Kenntnisse da ist, wo die Religion in den Hintergrund tritt. Mhm. Das ist diese alte Figur. Und diese alte Figur hat sich ja in sehr vielen Tälern Österreichs erhalten, unter anderem eben im gesamten Alpenbogen, da geht sie dann weiter nach Italien hinunter, die Stampa, geht bis in den französischen Jura und weiter, geht nach Südosten weiter, bis in die Slowakei. Da bleibt diese Figur erhalten, tritt aber zu unterschiedlichen Terminen in den unterschiedlichen Ländern auf. Warum 8. bis 9. Jahrhundert? Dass man vor allem im gesamten 9. Jahrhundert, in den 800er Jahrzehnten jetzt plötzlich da sehr viele Masken haben, weil da ein unglaublicher Einfluss der katholischen Kirche passiert. Das ist die große Zeit, dass bei uns die Benediktiner missionieren. Mhm. Und daher eben auch viele, viele Spiele, viele psychotheatralische eigentlich Ausformungen der Religion, die da entstehen, um die Bevölkerung damit zu belehren. Dort, wo keine katholische Missionierung zwischen 8 und 1200 war, dort gibt es diese Bräuche meistens nicht. Die andere Sache ist, dass wir in Salzburg über Urkunden feststellen können, dass auf zwei Ebenen italienische Bräuche und italienischer Karneval daherkommen. Das eine ist immer an den Endpunkten der Fernhandelsstraßen, also im Bongau und im Winzgau, dort wo die Passstraßen wieder herunterkommen nach Salzburg. Dort kommen offensichtlich über die Säumer auch Kenntnisse des Theaters, da kommen die Masken herein. Ja. Und zum Zweiten ist es natürlich der erzbischöfliche Hof, wo vor allem Paris Lodron kurz nach 1600 eben Theater herbringt, ausbaut, die Prozessionen mit italienischen Schauspielszenen ausbaut und das massiv fördert. Wer sich das leisten konnte, der war zu der Zeit in Venedig. Mhm. Und wer immer sich das leisten konnte, hat auch Figuren und Kostüme nach Norden importiert. Zum Beispiel hat Kaiser Maximilian I. für Innsbruck von 2 Punkten, von Nürnberg und Augsburg und von Venedig Faschingskostüme angekauft für seine Festlichkeiten. Das wäre ja so ein direkter Bogen etwa zu den Schädeln, da kann man schädeln. Dem Leipziger Großen Universallexikon aus den 1730ern, der beschreibt ja aus einem protestantischen Standpunkt heraus sehr viele katholische Bräuche und schreibt unter anderem, dass um 1700 eine große Neuerung bei den venezianischen Bräuchen war, dass sich die schönen Paare der Adeligen in Venedig Dienstboten und arme Leute bezahlen, die hinter ihnen und um sie her als Trabanten marschieren und in Fetzenkostümen ihren Auftritt karikieren, um sie dadurch noch auffälliger zu machen. Also das wäre ein Hinweis darauf, woher möglicherweise diese schieren Begleiter der Schönen kommen. Wobei man sagen muss, wir haben natürlich nur oberschichtliche Zeugnisse, das ist typisch für die Bereiche des Volkslebens. Die Obrigkeit interessiert Recht und Ordnung und Finanzen. Und nur dort, wo es Ausrutscher in dem Bereich gibt, gibt es Akten dazu. Alois Riegel, der sehr, sehr schwierige Person ist, irgendwie ein Kunsthistoriker, der mitbeteiligt war im Umfeld dieser Wiener Weltausstellung 1873 und der, ich glaube 96 war das, 1896 seinen Aufsatz über Hausindustrie und Bauernkunst geschrieben hat und da erstmalig diesen Begriff Volkskunst in den Mund nimmt und darin versteht eben auch Relikte, die in Form einer Urquelltheorie von früheren Kulturen übertragen worden sind. Mhm. Und er legt da ein ganz falsches Kulturmodell drüber, weil er sieht also alles das, was die unteren Schichten in Europa tun, das sieht er als eine originäre Urkultur und lässt vollkommen außer Acht, dass in Europa alle Bevölkerungsschichten ständig in einem Kulturkontakt waren und die Schichten untereinander natürlich im Austausch waren. Wo dann um 1900 die diversen Kulturvereinigungen sehr gebildeter Gesellschaftsschichten so im historistischen Modell nach Vergangenheit suchen und da diese alpinen Bräuche oder Relikte alpiner Bräuche wiederfinden, für sich umstilisieren. Das heißt, sich als kulturtragende Schicht damit auch nach außen proklamieren, das in ihre Identifikatoren einbauen und dafür Begriffe suchen. Das überschneidet sich dann schon in den Ausläufern mit einem beginnenden Nationalsozialismus und da entdecken jetzt vor allem hier am Ort die kulturbeauftragten Nationalsozialisten wieder dieses Wort Percht und legen da jetzt plötzlich die ganze germanische Vergangenheit hinein und sehen da jetzt ein Fortwirken in dieser beliebten Quellstromtheorie damals und halten es für germanischen Kult oder bauen es aus und instrumentalisieren es dazu. Richard Wolfram war einer der drei großen NS-Volkskunde, der aus der Wiener Mythologischen Schule gekommen ist und daher in jedem Brauch Relikte germanischer Mythen gesehen hat. Und dann noch speziell, er gehörte in diese Männerbundschule der Wiener mit Otto Höfler gemeinsam, der nach München gegangen ist und dann noch der Meinung war, alles was Brauch ist, ist ein Relikt eines germanischen Männergeheimbundes. Und unter dem Forschungsansatz natürlich mit Prämissen an alles herangegangen ist. Und Richard Wolfram hat sich speziell dann auf das, was an Schaubräuchen erhalten war, aus der Zeit um 1800 und von Vereinen und Bürgerinitiativen im 19. Jahrhundert, als unsere Nationalkultur entdeckt worden ist, auf das gestürzt und hat eine Aufnordung, die Worte der Zeit, dieser Bräuche versucht. Und damit waren unter anderem die Maskenläufe für ihn natürlich sehr, sehr interessant. Und in diese Maskenläufe hat er hineingelegt, mythologische Welten der Germanen, Wotanskulte und eben diese Männergeheimbündlerei. Und hat eine Tatsache, dass bei all diesen Maskenläufen keine Frauen teilnehmen dürfen und dass Frauen eben auch von maskierten Männern dargestellt werden, eben auch wieder dieses Geheimbund-Motiv hineingelegt, ohne daran zu denken, dass zwischen 1200 und 1800 Frauen insgesamt öffentliche Auftritte verboten waren und dass vor allem beim italienischen Theater, das ab 1500 die ganze Schauspiel- und Brauchkultur Mitteleuropas beeinflusst, eben immer auch die Männer, eben weil auf öffentlicher Bühne die Frauen dargestellt haben. Aber dass das nicht eine Herkunft aus irgendeinem urzeitlichen Kult darstellt, der mit dem Zweck gehabt hat, etwa, wie dann die NS-Zeit sagt, das Korn aufzuwecken oder die Winterdämonen zu vertreiben, das ist ja erst eine NS-Zeit-Meinung, die dann noch einmal drüber gelegt wird über diese Bedürfnisse der Bevölkerung, sondern dass die Bevölkerung das hineininterpretiert hat. Man hat dann nicht sonderlich nachgefragt, warum und woher. Und zum anderen ist es wahrscheinlich das Bedürfnis der Bevölkerung, die Dinge mit Sinn zu besetzen. Und heute ist die Wissenschaft der Meinung, dass alle diese Suche nach mythischer Anbindung, nach Erläuterung, spätere Interpretationen der Bevölkerung sind. Dass man einfach, weil das eben in einen Abschnitt zwischen den Jahreszeiten gepasst hat, weil man Zeichen setzen wollte gegen Naturgewalten, die man nicht verstanden hat oder mit denen man auch nicht umgehen konnte, dass man da hineininterpretiert hat. Das ist die eine Sache. Das wirkt fort in der Bevölkerung, unhinterfragt. Und in den 60er Jahren wird jetzt plötzlich dieses Treiben wieder interessant. Und da legt sich jetzt zuerst einmal eine Eventisierung drüber im Sinn des Tourismus. Und mit den 80er Jahren kommen jetzt wieder diese Bedürfnisse nach einer germanisch-keltischen, wie immer in einer Urgeschichte fixierten Anbindung. Mhm. Und da glaube ich, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass das Menschen sind, die sie in irgendeiner Form mit historischen Phänomenen der Gegend beschäftigen, sondern die für sich Rückversicherung oder Anbindung in einer erdachten Geschichte suchen. Mhm. Geschichte konstruieren, um mit der Gegenwart umgehen zu können. Warum werden jetzt in unserer Zeit speziell solche Bräuche wiederentdeckt und welche Bedürfnisse der Gegenwart sind damit verbunden? Je mehr ich jetzt in einer mobilen Welt lebe, desto mehr vermissen viele Menschen diese sozialen Anbindungen, diese engen Anbindungen und suchen sie jetzt auf anderen Ebenen wiederzufinden. Mhm. Nämlich in dem Umfeld, in dem sie leben oder in einem bestimmten Freizeitverhalten. Mhm. Daher diese vielen jahreszeitlichen Feste, diese Events, diese aufgebauschten, organisierten Haltepunkte im Jahr. Mhm. Vom Kürbisfest über die Winzerwochen, was immer dazu auftaucht. Und da ist es eigentlich ganz logisch, dass solche Bräuche, die da sind, für den Tourismus aufgebaut werden und von Menschen einfach konsumiert werden. Also doch wieder sehr persönlichkeitswirksames Erleben. Mhm. Wenn ich jetzt an so einem Birkenspektakel oder Maskentreiben in einer finsteren ländlichen Natur teilnehme und ich lebe üblicherweise in einem städtischen Umfeld, dann ist das unendlich eindrucksvoll. Mhm. Das kann man aus Eigenbeobachtung sagen. Auch wenn man weiß oder gelernt hat, dass das, was die Gruppen über sich artikulieren und über sich aussagen, dass das in keiner Weise wissenschaftlich nachvollziehbar ist, dann ist es beeindruckend und geht unter die Haut, wenn man mitten in so einem Spektakel drinnen ist. Und da geht es oft recht um eigenwillige Ideen und da gibt es ganz unterschiedliche Gruppierungen. Da gibt es solche, die für sich ein Konzept entwickeln und das vertreten und das auch gar nicht besonders debattieren mit anderen, die einfach so sind, wie sie sind und verschiedene Neuerungen entwickeln. Und andere gibt es aber, die sich sehr wohl als historisch und traditionell definieren wollen und untereinander in Konflikt kommen und natürlich auch mit den Wissenschaftlern in Konflikt kommen. Schuhladen hat sich in den 60er Jahren im Zusammenhang mit seiner Dissertation und dann Habilitation in München und als Beamter an der Akademie der Wissenschaften genau mit solchen Braucherneuerungen beschäftigt und hat die Kirchseeoner Birken entdeckt, die in den 60er Jahren eben entstanden sind und eine absolute Akkulturation in der Gegend waren. Damals ein relativ neuer Verein und Schuhladen hat es unter dem damaligen Titel Volkskundlicher Forschungen der Volkskultur aus zweiter Hand, das war damals so ein Schlagwort, also dieses Neuaufleben in einem anderen Umfeld beschäftigt. Und er hat schon gesehen, welche unglaubliche, einerseits psychologische und andererseits touristische Bedeutung dieses Phänomen für die Region hat. Hat in den 80er Jahren dann noch einmal nachgeforscht und in den 80er Jahren war es so, dass die Menschen in der Region überzeugt waren, dass das ein immer schon dagewesenes, jahrhundertealtes Brauchtum unter Anführungszeichen ist. Das ist ein festgestellter Fall. Und im Land Salzburg haben wir es genauso, weil die Gruppierungen in den 60er Jahren massiv zunehmen, überall dort, wo Tourismus ist. Da ist eine Zunahme. Und dann, besonders beeindruckend, war die Beamtenumfrage 2001 von der Frau Dr. Ernestine Hutter. Das ist die Kustodin am Salzburg-Museum. Und die Ernestine Hutter hat alle bei den Heimatvereinigungen eingetragenen Beachten, Krampus, Teufelsvereine angeschrieben. Das waren dann die 170 damals in Salzburg, heute sind es wesentlich mehr. Und festgestellt, dass das Gros an die 90% dieser Gruppen von 1990 auf erst entstanden sind. 1990. Mhm. Also neueste Entwicklungen sind und dass die in ihren Eventisierungen unglaublich miteinander konkurrieren. Auch solche Gruppierungen, die durchaus auch finanzielles Interesse oder touristisches Interesse mit ihrem Tun verbinden, dennoch sehr viel persönliche Anliegen in diese Brüche hineinbringen. Mhm. Eben auch dieses Mittun, Schätzen, dieses Wirken in einer Gruppierung, die etwas Besonderes macht und etwas Besonderes ist. Das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt, dass alle diese Gruppen am Ort ja auch eine höhere Bewertung haben. Und jeder, der in so einer Gruppierung wirkt, auch von Haus aus in die Gemeinschaft hineingehört und Ansehen hat. Das ist eine Verankerung in der eigenen Gesellschaft und eine Bewertung in der eigenen Gesellschaft. Und dass über die Erfahrungen zwischen den 1960er Jahren und heute viele an unterschiedlichen Punkten, ob das jetzt die Verleugnungsprozession ist, ein Maskenlauf ist etc., erlebt haben, dass die Vereinnahmung durch den Tourismus auch nicht nur Gutes in sich birgt. Dass das zwar eventuell Einnahmen bringt und Publicity und Beachtung, aber dass damit Strukturen auch kaputt gemacht werden. Und viele sie heute auch zurückziehen und sagen, ich werde das nur über Mundpropaganda weitergeben. Wir wollen da ja eigentlich unter uns bleiben. Und das ist ja ganz ein reelles Anliegen. Mhm. So etwas zu tun, das ist, Erwin Goffman hat das zum Beispiel, der Soziologe, ja festgestellt, dieses Leben auf Vorder- und Hinterbühnen im Kontakt mit dem Tourismus, wo je mehr man touristische Meinungen übernimmt und zur eigenen Meinung macht, desto mehr lebt man auf unterschiedlichen Bühnen. Kann seine eigenen Bedürfnisse eigentlich nur mehr geheim auf einer Hinterbühne ausleben und präsentiert sich auf der Vorderbühne nach der Erwartungshaltung der anderen. Und dass das psychologisch sehr problematisch ist, ist klar. Jegliche Verhaltensübereinkunft ist die Typisierung einer Verhaltensweise oder einer bestimmten Form oder einer bestimmten Ästhetik, die so lang weitergegeben wird, bis eine Gruppierung in der Gesellschaft sagt, so ist es nicht. Man kann auch anders.